Wie können wir Wandel nicht nur bewältigen, sondern aktiv mitgestalten, lautet einer der Fragen seiner aktuellen Podiumsdiskussionen. Mein Gast ist der Zukunftsforscher und Autor Magister Hans Holzinger. Er moderiert seit über 30 Jahren Zukunftswerkstätten.
Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Mein Name ist Klaus Mastalier. Herr Holzinger, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Sie beschäftigen sich mit Zukunftsfragen. Eine interessante Frage für unsere Hörerinnen ist sicher, wie wird man Zukunftsforscher und was ist Ihre Hauptarbeit?
Ich bin von der Ausbildung her Wirtschafts- und Sozialgeograf und habe eben jetzt 30 Jahre in dieser Zukunftsforschungseinrichtung in Salzburg, die Robert Jung, ein Zukunftsforscher, gegründet hat, gearbeitet, bin jetzt in Pension, aber bin immer noch als Senior Advisor der Einrichtung tätig. Und wie kommt man zur Zukunftsforschung? Mich hat schon immer interessiert die Frage, wie können wir die Welt besser machen? Wie können wir unser Leben eigentlich noch besser machen? Und habe mich dann relativ rasch mit neuen Wohlstandsmodellen auseinandergesetzt, mit Fragen wie die Zukunft der Arbeit, auch die Transformation der Wirtschaft. Ein Zweig davon ist eben das wachstumsunabhängige Wirtschaften, weil wir eben Sättigungstendenzen haben und auch ökologische Krisen. Und von da ist es naheliegend, zur Zukunftsforschung zu kommen. Genauer ist eigentlich fast noch Transformationsforscher, weil ich schaue mir an, wie kommen wir zum Wandel. Ja? Wir wissen, was schiefläuft. Wir wissen, dass es Alternativen gibt. Aber wie kommen wir von dem einen zum anderen?
Was müsste Ihrer Meinung nach auf der weltpolitischen Bühne grundlegend ändern, damit wir als Menschen eine gute Zukunft entgegensehen können?
Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Zum einen die Welt und zum anderen eine gute Zukunft für die gesamte Welt. Ich meine, wenn wir bei den großen Themen anfangen, also mich beunruhigt natürlich sehr die jetzige Geopolitik, dass die Zunahme der Konfrontation, wir haben unterschiedliche Regierungssysteme, wir haben unterschiedliche Wirtschaftsblöcke und um im 21. Jahrhundert auf dieser Welt halbwegs friedlich miteinander leben zu können, müssen sich diese Wirtschaftsblöcke, auch diese politischen Blöcke so unterschiedlich im Detail Auffassungen sein können, auf einen Weg machen der Zusammenarbeit, zumindest des Ausgleichs, weil die Alternative wäre ein größerer Krieg und das wollen wir alle nicht. Und das Zweite ist, passiert ja jetzt schon, wegzukommen von dieser gigantischen Aufrüstungsspirale, die zum einen die Bedrohungen ja verstärkt, rüstet der eine auf, muss der andere auch aufrüsten und so, das dreht sich von uns zum anderen. Das kostet enorm viele Ressourcen, die wir für etwas anderes brauchen. Das ist sozusagen erst einmal die Frage der Geopolitik. Da können wir hier sehr wenig dazu tun. Wir brauchen verantwortungsvolle politische Führungen in allen sozusagen Ländern, die jetzt da in Frage kommen. Aber was wir durchaus tun können, ist, unsere Ökonomien resilienter zu machen, zu schauen, zum einen uns loszulösen, endlich von den fossilen Energieträgern, die ja ohne dies aufgrund der Klimakrise sozusagen wir nicht mehr verbrennen sollen. Aber wir wissen auch, dass um Öl Kriege geführt werden und auch mit Öl. Das heißt, mit den Einnahmen von Öl werden sozusagen Rüstungsgüter, jetzt Stichwort Iran, oder auch, man kann auch Russland nennen, aber auch alle anderen sagen. Und wenn wir uns von den fossilen Energien loslösen, wenn wir unsere Wirtschaften dezentralisieren, auch die regionale Ökonomie fördern, dann können wir auch hier einen Beitrag leisten für eine stabilere Welt. Ja.
Was sind für Sie die drei aktuell wichtigsten Themen, die wir jetzt als Menschen angehen müssten?
Klimaneutralität bis 2050. Schon gesagt, der Hauptaspekt ist hier weg von den fossilen Energien. Eine Riesenaufgabe. 80% der fossilen, des Weltenergieverbrauchs sind immer noch fossil und der Energieverbrauch steigt, weil natürlich mehr Menschen auch sozusagen einen höheren Wohlstand haben werden in diesem 21. Jahrhundert. Das zweite wird weniger gesehen, Übergang zu Kreislaufwirtschaften. Das bedeutet mehr als nur mehr Recycling, so wichtig das ist, sondern Produkte länger im Kreislauf zu halten, länger nutzen, reparierbar zu machen. Warum das? Weil in jedem Produkt steckt Ressourcen und stecken Energien. Ja. Und die dritte große Herausforderung, haben wir vorhin kurz gesprochen, ist sicher, so eine friedliche Koexistenz wiederzufinden. Es gibt dann noch mehrere Herausforderungen, ja, sozusagen unsere Demokratien zu stabilisieren, zu stärken, vielleicht auch zu erneuern, von diesen Polarisierungstendenzen wieder wegzukommen, einfach einen gesitteten öffentlichen Diskurs, öffentliche Debatten zu führen, spielen auch Medien eine größere Rolle. Wenn man nochmal auf Ökologie schaut, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, was heißen würde, das Bestehende jetzt zu erhalten, sondern es geht eigentlich um Regeneration. Ja. Also wir wissen, die EU-Kommission sagt, 60% der Böden in den europäischen Ländern sind eigentlich defekt. Das heißt, die müssen sich wieder reaktivieren können. Dafür brauchen wir regenerative biologische Landwirtschaft, weil sonst kippen irgendwann die Böden. Das ist auch eines der Probleme. Gibt natürlich vieles andere noch. Demografischer Wandel, Abkehr von dieser Wachstumsabhängigkeit, ein wichtiges Thema. Ja.
Die christlichen Kirchen haben im sogenannten konziliaren Prozess auf den unumgänglichen Zusammenhang von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung hingewiesen. Sehen Sie diesen grundlegenden Zusammenhang auch oder fehlt Ihnen da vielleicht noch ein Aspekt?
Aber die drei Dinge sind schon sehr wichtig und es gibt ja den Begriff der Schöpfungsverantwortung. Also andere nennen das Heimatland Erde oder ein planetares Bewusstsein. Der Ökologe Ernst Ulrich von Weizsäcker sprach von Erdpolitik oder wieder Regenerierung der Schöpfung. Und Gerechtigkeit hängt insofern zusammen. Zum einen, weil die Reicheren, aber auch die Mittelschichten natürlich jene sind, die den Planeten am meisten belasten. Das ist das eine. Und das zweite, wir brauchen Gerechtigkeit, wenn in Summe bei uns in den reichen Gesellschaften, ja, sozusagen die Wirtschaft nicht mehr wachsen soll, und das soll sie aus ökologischen Gründen, dann brauchen wir einfach eine bessere Verteilung, ja. Also wenn Wachstum ein Ersatz war für Verteilung, dann ist einfach Verteilung ein Ersatz für Wachstum, ja. Und eine gerechtere Gesellschaft ist auch aus demokratiepolitischen Gründen notwendig, weil die Menschen müssen das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht in einer Gesellschaft, dass sie Vertrauen haben können zueinander, auch in die Institutionen. Und dafür ist eine fairere Verteilung des jetzigen, wirklich des explodierenden Reichtums ganz dringend notwendig.
Es macht derzeit den Eindruck, dass aufgrund der geopolitischen Lage und Bedrohung das Thema der Schöpfungsverantwortung, zum Beispiel Klimaveränderung, markant in den Hintergrund gerückt wird. Wie könnte dieses Thema wieder mehr in die Verantwortung der Politik gerückt werden?
Ja, Sie sprechen da ein ganz wichtiges Problem an. Also wir beobachten so eine Art Themenkonjunkturen. Während der Fridays for Future-Bewegung war das Klimathema endlich auf der öffentlichen Agenda. Dann kam Corona, dann kam der Krieg gegen die Ukraine und jetzt kommt der Krieg im Nahen Osten. Dann sind die ökologischen Fragen wieder zurückgedrängt worden. Das ist einer der Gründe. Ein zweiter Grund ist, das weiß ich sozusagen aus der Transformationsforschung, der Widerstand steigt, wenn die Veränderungen konkreter werden. Weil dann treffen sie auch jene, die natürlich, jede Veränderung hat Gewinner und Verlierer.
Da schließt sich auch gleich meine nächste Frage an. Wenn wir von Zukunft als Gestaltungsraum sprechen, was bedeutet das konkret für jemanden, der sich im Alltag eher ohnmächtig fühlt?
Wiederum eine wichtige Frage. Es geht ja um dieses den Spannungsbogen zwischen eigener Selbstwirksamkeit und den großen Fragen auf der anderen Seite. Aber dennoch, ich denke, jede von uns kann vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden. Das betrifft zum einen einen verantwortungsvollen, bewussten Lebensstil, Mobilitätsstil, Ernährungsstil, aber auch ein reflektiertes Konsumverhalten, weil, wie schon gesagt, in jedem Produkt steckt Energie und Ressourcen. Und das Zweite ist, wir sprechen hier, es gibt einen ökologischen Fußabdruck. Da wird gemessen, wie gut oder schlecht man als Person ist. Und dann wurde jetzt ergänzend aber der sogenannte Handabdruck entwickelt. Und was bedeutet der? Dass auch jeder Mensch sich in einer Gruppe engagieren kann, in einer Umwelt-NGO, in einer Partei, was ich im Wirtschaftsverband, wenn ich Lehrerin bin in der Schule, für das, was man als notwendig anderes erkannt hat. Und das wäre dann die Hebelwirkung, ja. Also ein Beispiel, wenn man in der Gemeinde sich einsetzt, damit man mehr Radwege bekommt oder ein Carsharing-System aufgebaut wird, wäre das schon eine kleine Hebelwirkung. Oder man fragt in den Gasthäusern nach vegetarischen Gerichten oder schaut, dass in den öffentlichen Küchen auch vegetarische oder vegane Gerichte angeboten werden. Das ist ein Schritt weiter, als nur sozusagen anders selber unterwegs zu sein oder anders sich zu ernähren.
Das sind quasi so kleine realistische Schritte, die jeder von uns machen könnte.
Genau. Aber es kommt aber noch natürlich eine dritte Ebene.
Der Fortschritt der Menschheit war ja oft von einem Motiv angetrieben. Unsere Kinder sollen es einmal besser haben wie wir. Und heute scheint dieses Motiv sich eher gedreht zu haben. Ist ein weit verbreiteter Zukunftspessimismus zu beobachten oder gibt es eine andere Haltung bei der jüngeren Generation?
Nein, ich glaube, die Frage ist vielschichtig und die Situation an sich paradox. Also wir hier in Europa, in Mitteleuropa, haben einen historisch einmaligen materiellen Wohlstand. Ja. Dass es an den Rändern wieder Probleme gibt, ist keine Frage mangelnder Produktivität, sondern mangelnder Verteilung. Ja. Haben wir vorhin drüber schon gesprochen. Und wenn junge Menschen ökonomisch Zukunftsangst haben, dann verstehe ich es, wenn man nicht groß geerbt hat und in der Stadt lebt, die Mieten gehen nach oben, aber das muss man politisch mit einer anderen Verteilung hinbekommen. Was die mediale Wahrnehmung von Krisen anbelangt, das darf man nicht unterschätzen. Ich als erwachsener Mensch, der sich ein Leben lang mit den Themen beschäftigt hat, meine Frau sagt immer, wie heißt du das aus, du bist so abgebrüht, ja. Es geht gar nicht anders, aber wir wissen eigentlich von jungen Leuten, die lassen das emotional noch viel stärker an sich heran, was zum einen gut ist, aber zum anderen, wenn sie dann wirklich in Pessimismus verfallen oder es gibt so ein Prinzip, das nennt ein Kollege von mir, das YOLO-Prinzip, you only live once, wenn schon alles den Bach runtergeht, jetzt noch gut leben. Ja? Also da muss man für die junge Generation wirklich, glaube ich, einen Weg der Zuversicht und der Begleitung finden und ihnen auch zeigen, dass man mit kleinen Schritten etwas erreichen kann. Und natürlich das Ideal wäre das, wie die große Fridays for Future-Bewegung es geschafft hat, wirklich, weil dann darum geht's letzten Endes. Es muss politisch sich etwas verändern.
Wie könnten wir uns angesichts der vielfältigen Herausforderungen Hoffnung und Zuversicht nähern, dass Veränderung und Wandel möglich sind?
Zum einen natürlich sozusagen eine positive Zukunftseinstellung. Zum anderen, es gibt ja sogar einen Weltglücksreport und der zeigt, dass wenn Menschen gute Sozialkontakte haben, wenn sie Vertrauen ineinander haben, wenn sie Vertrauen in die Institutionen haben, wenn sie natürlich soziale Sicherheit gewährleistet ist, dann sind sie zufriedener, dann sind sie auch widerstandsfähiger, dann sind sie resilient. Das spielt eine Rolle. Und ein zweiter Schritt ist, ich empfehle allen, sich irgend in einer Gruppe zu engagieren oder sei es beruflich, einfach mit anderen Menschen zusammenzutun. Erstens gibt das soziale Beziehungen und zum anderen ist man einfach in der Gruppe dann auch etwas stärker.
Man kann sich austauschen.
Man kann sich austauschen, ja. Und man kann auch über das reden, wie geht's mir emotional damit, ja. Mhm.
Welche Rollen spielen die Medien dabei? Verstärken sie eher Zukunftsängste oder können sie Hoffnung fördern?
Sie könnten Hoffnung fördern. Also ich bin ja ein großer Anhänger von Geschichten des Gelingens, habe abonniert einen Newsletter, der heißt Good News Magazin, einfach weil es wichtig ist, dass wir wirklich mehr positive Dinge berichten. Ist schon klar, Medien müssen über kritische Vorgänge berichten, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil offensichtlich kann man mit Angst machen, Aufmerksamkeit erzeugen, aber offensichtlich weniger als mit positiven Geschichten, wobei ich da gar nicht so sicher bin. Aber auf alle Fälle würde ich jedem Magazin, jeder Zeitung und auch online spielt ja eine größere Rolle, wirklich viel stärker auch so Beispiele positiv des Gelingens darstellen. Ja. Und da gibt es ja tolle Sachen, ja.
Welche Formen, Methoden, Möglichkeiten gibt es, wie wir gemeinsam positive Bilder für unsere Zukunft entwickeln könnten?
Ja, Robert Jung, der Gründer unseres Instituts, hat sozusagen eine Methode gegründet, die heißt Zukunftswerkstatt. Also die besteht im Grunde aus drei Phasen. Man hat so eine Problemphase, Problemerhebung, wir schauen, wo gibt es Probleme. Und die Probleme werden dann, was ich genial finde, einfach ins Positive formuliert. Und dann die zweite Phase wäre so eine Fantasie-Utopie-Phase, wo man wirklich einmal fantasieren kann, auch vielleicht auf den ersten Blick verrückte Dinge, sagen, so wie haben wir das erreicht, diese Positivziele oder diesen Positivzustand. Und dann erst in der dritten Phase schaut man dann, was von dem wollen wir weiter verfolgen und wollen, da werden dann so Projektskizzen entwickelt, was dann sozusagen in der Realität umgeht. Und das kann man, wenn wir jetzt, wir sitzen da in Zell, an der Pram, wenn die Gemeinde so einen Prozess macht, gibt sicher mit von den Bürgern und Bürgerinnen Dinge, die sie sagen, das sind Probleme, das stört mich, das sind Herausforderungen, dann geht man sozusagen die Schritte durch. Das ist ein Weg. Ein Kollege von mir, der hat einen wunderschönen Begriff geprägt, Harald Welzer, Wohnzimmer der Gesellschaft machen. Ja? Das meint er genau das, Orte des Zusammenkommens ermöglichen, wo miteinander gesprochen wird. Die Robert-Jung-Bibliothek in Salzburg versteht sich als so ein Ort, wo über die Zukunft gesprochen wird, aber das in vielfältiger Weise. Und natürlich darf man letzten Endes die Politik nicht sagen, außen vor lassen. Also ich wünsche mir ein politisches Personal, das wirklich wieder Zukunftsperspektiven eröffnet, ja? Und nicht nur schielt, kommt das jetzt gerade an oder kommt es nicht an, sondern und dann sind Menschen auch zu begeistern für positive Zukunftsbilder.
In Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich viel mit Beteiligungsprozessen. Warum ist Mitgestaltung so entscheidend für Hoffnung?
Weil sie sozusagen ein Teil von Selbstwirksamkeit ist. Man darf von solchen Beteiligungsprozessen nicht alles erwarten, weil wir leben in komplexen Gesellschaften, die auch teilweise komplexe Antworten erfordern und auch sozusagen ein arbeitsteiliges Vorgehen. Aber auf der lokalen Ebene, auf der regionalen Ebene bin ich sehr dafür, diese Beteiligungsprozesse zu fördern. Zum einen, weil dann Ohnmachtsgefühle vielleicht weggehen oder auch dieses nur schimpfen über die da oben oder über die da unten, sondern Menschen einzuladen, konstruktiv mitzugestalten. Ja.
Was ist Ihre Definition von Wohlstand?
Ich verwende mittlerweile nicht mehr den Begriff Wohlstand, zumindest nicht im Sinne von materiellen Status erhalten, sondern den Begriff des Wohlbefindens, weil da spielen materielle Dinge eine Rolle, aber viele andere sind ebenso wichtig. Ja. Soziale Beziehungen, gelingende Familie, Zeit für sich zu haben, Zeit füreinander und ich würde dazu sagen, auch gehört auch dazu, Gemeinsinn und sich engagieren in einer Gruppe.
Lieber Herr Holzinger, danke für die spannenden Antworten. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Gibt es historische Beispiele, die zeigen, dass Gesellschaften auch aus scheinbar ausweglosen Situationen positive Wendungen geschafft haben?
Ich befürchte, dass Kollektive eher aus Katastrophen gelernt haben. Also wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Faschismus, Nationalsozialismus, gab es weltweit ein Zusammenrücken. Die Vereinten Nationen wurden gegründet. Man hat kooperative Strukturen aufgebaut. War nicht alles gut, hat atomares Wettrüsten gegeben zum Beispiel. Wann dann, glaube ich, waren solche Dinge, haben sich wirklich evolutionär entwickelt. Wenn man es vielleicht so zurückdenkt, die 1968er Bewegung, das war so eine erste Aufbruchszeit. Man hatte ein gewisses materielles Wohlstandsniveau gehabt, aber weg mit Hierarchien, Universitäten verändern, Arbeitswelt verändern, neue Ansätze, neue Formen von Schulen. Und das sehe ich auch durchaus jetzt auch wieder möglich, solche, wir nennen das nicht Utopien, sondern Heterotopien. Das heißt, voneinander kann man das lernen. Es gibt tolle Städte mittlerweile, die die Mobilität gewandelt haben, ob das jetzt in den Niederlanden ist oder in Dänemark ist oder jetzt Paris oder in Barcelona. Das sind auch Beispiele. Ja. Also in meinem Buch Wirtschaftswende habe ja über 100 solche Ansätze, die bereits umgesetzt werden, irgendwo oder zumindest gedacht sind, vorgestellt, ja, in den unterschiedlichsten Bereichen von Wenden, von Stadtwende, Ernährungswende, Mobilitätswende, aber auch Unternehmens-, Finanz-, Steuerwende. Also wir haben genug Vorschläge, diskutieren wir darüber und schauen wir, was davon sinnvoll ist, umzusetzen.
Und jetzt die wirklich allerletzte Frage, wenn Sie drei Trends nennen müssten, die Ihnen für die kommenden 10 Jahre besonders vielversprechend erscheinen. Welche wären das?
Zusammenarbeiten, positive Freude am Dasein entwickeln und sich politisch einbringen.
Herr Magister Holzinger, danke für das Gespräch.
Ich danke.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Was man bewegt. Dieses Mal mit Zukunftsforscher Magister Hans Holzinger. Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Veranstaltungen besuchen möchten, gehen Sie auf die Website www.jung-bibliothek.org. Jung mit G und K geschrieben. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.